Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
dem Podcast vom Adel für den Adel. Guten Tag, ihr ehrenlosen Menschen. Ich freue mich ja gar sehr, mit euch zu sprechen und mit dir.
Grüß
dich. Wie geht es dir?
Grüß dich.
Hamburg City Girl.
Mir geht's gut. Ich habe gerade mir ein kleines Pumpernickel einverleibt und habe Fragen zu diesem Brot. Was soll das?
Wieso hast du Pumpernickel zu Hause? Du bist ja so erwachsen.
Mein Freund liebt das. Der zieht, also ein Toastbrot findet der langweilig als Pumpernickel. Und also der würde
ja,
das bevorzugen. Ich denke mir nur so, das ist für mich ein Strafenbrot. Wenn ich mich, also wirklich, wenn ich eine Strafe kriege, muss ich eine Scheibe Pumpernickel essen. So habe ich mich gerade gefühlt. Es war richtig.
Weißt du, Pumpernickel ist für mich folgendermaßen, ja? Man fährt in den Urlaub mit seiner Familie und dann denkt man so, oder mit irgendwem, ja, machst du einen Ausflug und dann denkst du so, ich habe Hunger, du sagst so, ich habe Hunger und dann sagt jemand, warte, ich habe ein Brot für dich und dann kriegst du einen Pumpernickel in die Hand gedrückt und dann denkst du so,
das ist wirklich traurig,
dass das mein Snack ist, willst du mir noch ein gekochtes Ei ohne Salz geben und dann isst man's und dann denkt man sich aber, ist geiler, als ich dachte.
Ja.
Und dann vergisst man das aber wieder und beim nächsten Ausflug ist man wirklich wieder traurig, wenn man Pumpernickel in die Hand gedrückt bekommt. Weißt du, das ist nicht so eine, aber ich muss dazu sagen, mein Vater hat immer was gemacht, was wirklich extrem geil geschmeckt hat und ich habe gedacht, dass man das überall so isst, aber ich habe das nie wieder irgendwo gesehen und zwar, Sam, pass jetzt auf, weil es geil.
Die Ohren sind gespitzt.
Du hast eine Pumpernickelscheibe und dann machst du Butter drauf und dann machst du dazu irgendwas drauf, scheißegal, ja, was auch immer du isst. Leberwurst, vegane Leberwurst, Wurst, Käse, was auch immer. Und dann machst du aber ein halbes normales Brötchen obendrauf.
Es ist so falsch.
Verstehst du?
Ja, es fühlt sich mega falsch an.
Wirklich, das ist geil, Leute. Probiert es aus. Mein Vater hat das ständig gegessen und ich dachte, das ist ein Ding. Das ist ein deutsches Ding, das macht man so. Aber ich habe das nie wieder irgendwen machen sehen.
Nee, ich auch nicht.
Und es ist, das ist irgendwie, das Pumpernickel verliert seinen Gesundheitsgrad.
Ist
weißt
es
du?
Ein gesundes Brot?
Aber
ich weiß es nicht.
Schon. Das ist dunkel und hat richtig viele Körner. Ich glaube, das sind richtig viele Ballaststoffe. Ich glaube, das ist richtig gut für die Verdauung.
Das kann sein. Ich google jetzt gerade.
Pumpernickel? Doch. Also in meinem Kopf ist so Pumpernickel gesündestes Brot auf der ganzen Welt.
Äußerst
das wahrscheinlich
gesund,
nicht mal
sagt
gut.
Google.
Äußerst
gesund. Aus drei
ja,
guten
Nutri-Score
Gründen.
Nutri-Score A, safe.
Mm. Ja. Enthält ein Drittel der empfohlenen Tagesmenge an Ballaststoffen.
So.
Die anderen zwei Punkte werden hier nicht aufgezeigt. Keine Ahnung.
Wobei ich sagen muss, das Konzept Ballaststoffe, das verwirrt mich bis heute. Mein ganzes Leben lang hieß es, man muss Ballaststoffe essen. Bis heute denke ich mir, was sind Ballaststoffe? Da ist das Wort Ballast drin. Okay, Sachen, die schwer sind. Das denke ich immer. So, und seit ich aber so krasse Darmprobleme habe, sagen alle um mich rum, oh, Ballaststoffe vertrage ich gar nicht. Ballaststoffe, das sind zu viel Ballaststoffe für mich. Und ich denke so, wer diese Ballaststoffe?
Ich dachte immer, Salat sind Ballaststoffe.
Ja, ich weiß nicht, was ist, Ballaststoffe sind irgendwie Sachen, die für den Darm Ballast sind, aber vielleicht guter Ballast. Boah, ich fühle mich gerade wie Cowless Hills so, dass Leute denken, mein Gott, wie uninformiert kann man sein auf der Welt. Aber es ist wirklich faszinierend, Sam, weil ich habe mich so viel mit Gesundheit auseinandergesetzt und kann dir irgendeinen Scheiß erklären, den kein Mensch braucht. Aber Ballaststoffe, da ist ein Fragezeichen.
Weißt du, ich habe neulich eine ganze Doku über Ballaststoffe gesehen. Ohne Scheiß, Arte Mediathek, das bin ich ja Fangirl von. Und das ja. Problem ist, ich habe immer, während ich das gucke, denke ich so, oh, das muss ich behalten, aber das ist am nächsten Morgen weg. Maximal vielleicht eine Key-Information
das,
kann
warte
ich
mal,
merken,
du willst mir jetzt gerade
sagen,
ist
weg. Ich muss eigentlich
du hast eine Doku über Ballaststoffe geguckt.
Es funktioniert nicht anders. Habe ich mir reingezogen, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist halt auch, ich habe es als gesund abgespeichert, Ballaststoffe.
Also ich weiß, dass du viel vergisst, aber ich bin ja schon irgendwie enttäuscht, dass du eine ganze Doku über Ballaststoffe gesehen hast und mir das jetzt nicht mal definieren kannst.
Nee, kann ich nicht genau sagen. Ist 3 Wochen her, weiß ich nicht. Aber Arte-Mediathek Ballaststoffe. Kann ich euch empfehlen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich gucke die bis nächste Woche und dann reden wir nochmal drüber und dann informieren wir die Leute, was Ballaststoffe sind, weil aber eigentlich wissen das alle außer wir. Und dann denke ich mir so, nee. Leute, schickt mir mal Definitionen auf dem Jack und Sam Instagram-Kanal, was Ballaststoffe
sind. Ich check's auch nicht. Ich habe jetzt gerade die Definition angeguckt bei Google, habe jetzt aber auch, kann jetzt nicht genau sagen, also hat jetzt keine Wertung, ob das jetzt gesund ist oder ungesund, aber es sind halt meistens pflanzliche Lebensmittel und die habe ich häufig als gesund abgespeichert.
Die esse ich manchmal. Manchmal esse ich auch so
Pommes.
So Sachen, die auch manchmal esse ich Sachen, die wirklich im Boden gewachsen sind.
Ja, hier steht faserreiche Bestandteile. Ja, hier, keine Ahnung.
Die unverdaut bis in den Dickdarm gelangen. Ah, lang, geschmacksnah. Es gibt wasserlösliche. Ah, Inulin. Ah, Inulin kenne ich. Das nehme ich als Nahrungsergänzungsmittel. Gilt das auch? Ich habe eine sehr ballaststoffreiche Ernährung, denn ich nehme Inulin als Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich verstehe.
Also das Hülsenfrüchte, Sachen, Obst, Gemüse, das sind alles ballaststoffreiche Lebensmittel. Und die habe ich halt als maximal gesund abgespeichert.
Ja, Sachen, die unverdaut in den Dickdarm kommen.
Was, ja, da der Mehrwert ist, I don't know. Okay.
Ja, was ist daran der Mehrwert? Was unverdaut in den Dickdarm, aber gut, im Dickdarm werden ja auch noch Sachen auseinandergenommen, ne?
Jaco, wie geht's denn dir in Bielefeld? Kleiner Themenwechsel. Scheiße, okay, komm.
Ja.
Warum?
Diese Woche, Sam, weißt du was? Die nehme ich so. Da schreibe ich einfach nur Hurensohn drauf, mach die kaputt und schmeiß sie in den Müll.
Ja?
So ist meine Woche.
Aber wir haben erst Dienstag, liebe Jaco.
Ja, aber für mich ist die letzte Woche immer die letzten 7 Tage.
Ah ja, okay. Also
meistens nur die letzten 3 Tage, weil an mehr erinnere ich mich nicht.
Naja.
Und nee, also ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie eine scheiß Energy die letzten Tage und ich kann es gar nicht erklären. Jemand hat mir geschrieben, es sind Portaltage, I take it, weil ich nehme immer alle Vorschläge.
Wissen wir so viel drüber wie über Ballaststoffe?
Portaltage sind so Tage wie die Rauhnächte, da ist, glaube ich, da ist auf jeden Fall die Wand zu deinem Unterbewusstsein ist dünn. Die ist ganz dünn. Da bist du, das ist so,
und das ist dann,
weiß ich auch nicht,
weltweit so.
Ich glaube, das ist weltweit so.
Okay, also
keine Ahnung.
Nicht so gut.
Auf jeden Fall ist
Entscheidungen treffen dann wahrscheinlich.
Also sagen wir mal
oder
so.
Gut.
Wenn zum Beispiel jetzt dein PC nicht funktioniert, ja, dann will man ja auch Gründe dafür. Sagt man, oh,
der Merkur ist rückläufig.
Ich kenne wir ja. Ne, wenn technische Geräte nicht. Und wenn jetzt so du merkst, dir geht's irgendwie tagelang nicht so gut und du kannst nicht greifen, warum, aber du hast so ein weirdes Körpergefühl und so ein weirdes einfach mental irgendwie ist alles komisch. Dann ist es immer so, dass Leute sagen, entweder sind Sonnenstürme oder es sind Portaltage.
Okay, es
aber
sind Portaltage.
Ich weiß aber auch nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob das aus der Astrologie kommt.
Leute, also, das ist nicht mehr der Bildungspodcast. Heute kein Bildungspodcast.
Heute ist kein Bildungspodcast, ich weiß nicht. Aber es hat mir gereicht. Jemand hat mir geschrieben, es ist Portaltag. Und das letzte Mal, als Portaltage waren, ging es mir richtig kacke. Also, I take it.
Ich habe direkt so ein Bild vor Augen bei Portaltag. Das ist für mich so ein großes, langes Fenster mit oben mit einem Rundbogen. Und da, wenn man da rausguckt, dann sind da Sterne. Das ist Portal. Ist das Portal?
Ich weiß, ich habe gerade gedacht, ah krass, ich habe irgendwie immer einen Pokal vor Augen und dann ist mir bewusst geworden, ja, Jaco, es sind keine Pokaltage, es sind Portaltage.
Ja, aber verstehe ich, liegt nahe, ehrlich gesagt.
Ja, aber ja, auf jeden Fall, ich kriege keinen Pokal für die letzten Tage. Ich habe mir richtig viel Zeit freigeschäffelt in letzter Zeit, weil ich endlich ein kreatives Projekt angehen wollte. Und die letzten 2 Tage war ich dann so, okay, Jaco, jetzt hast du die Zeit, mach es. Du holst seit Monaten rum, dass du keine Zeit dafür hast. Jetzt ist die Zeit. Und ich habe mich hingesetzt, Sam, ich fand alles scheiße, was ich gemacht habe. Ich war unzufrieden, ich bin ständig aufgestanden, ich war null fokussiert. Und insgesamt bin ich auch gelangweilt. Also so, die Liste ist länger an Beschwerden, die kommt. Weißt du, es ist nicht so, dass ich nichts geregelt kriege und mich komisch fühle, sondern ich bin auch gelangweilt. Also so, dass ich sage, ich würde jetzt gerne spontan nach Thailand fliegen oder umziehen oder mir, weiß ich nicht, eine Schönheits-OP machen. Mhm. Irgendwas Drastisches.
Was Drastisches,
so, ich okay. Bin,
steht das?
Ich bin gelangweilt in meinem Leben. Das liegt aber auch daran, muss ich sagen, ich will jetzt nicht dem Welpen die Schuld geben. Aber ich tu's. Auf eine Art. Das sage ich ihm auch. Nein, Quatsch. Aber es ist ja so, ich habe ja gerade einen kleinen neuen Welpen und das und den kann ich ja noch nicht alleine lassen. Also was heißt Welpe? Ja, doch.
Doch, ist ein Welpe.
17 Wochen. Ist das noch ein Welpe oder ist das schon ein Teenager? Naja, auf jeden Fall haben wir noch nicht alleine sein geübt. Und das bedeutet, dass natürlich einer von uns die ganze Zeit bei dem Welpen sein muss einfach, ne? Und das führt natürlich auch dazu, dass ich viele Dinge gerade nicht mache, die ich sonst mache. Ich bin immer mal in der Stadt im Einkaufszentrum und bummel mal so rum oder gehe mal irgendwo frühstücken oder mit meinem Freund abends was essen oder ins Kino, so Dinge, um so rauszukommen. Und das habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und deswegen ist, glaube ich, so eine Unzufriedenheit gerade in mir, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur in meiner Wohnung bin.
Mhm.
So. Und ich brauche gerade, ich weiß nicht. Kennst du das? Manchmal hat man das Gefühl so, boah, ich muss umziehen, aber neuer Pulli reicht da manchmal schon.
Ja, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall.
So.
Es ist auf jeden
und
Fall
ich bin aber noch vor.
Da muss man irgendwas machen. Vielleicht könnt ihr ja was zusammen mit dem Hund machen, was cool ist. Einen coolen Ausflug oder so. Zu den Externsteinen zum Beispiel.
Ja, nee. Kennst du das? Es gibt für mich zwei verschiedene Arten. Ich kenne auch dieses Bedürfnis, so, oh, ich wäre jetzt voll gern in der Natur mit meinem Freund und meinem Hund einfach mal offline sein. Das ist es aber gerade nicht, sondern für mich ist gerade so, boah, wenn ich jetzt einfach nur in der Natur wäre, dann würde ich mich auch noch richtig doll langweilen. Also ich brauche gerade so Input.
Action. Okay.
Das ist genauso wie, ein neuer Pulli würde jetzt nicht reichen, wenn ich mir den online bestelle. So, ich müsste jetzt in der Stadt sein und mich inspirieren lassen. Ich brauche Input.
Okay, so. Ich verstehe.
Ist einfach gelöst. Mein Freund ist die nächsten 3 Tage zu Hause. Ich könnte theoretisch einfach alleine in die Stadt fahren. Aber ja. Und dann hatte ich ja die Lösung, Sam. Ich lasse mich piercen.
Wo
ich
ist
hatte,
die große Frage? An welchem Körperteil sind wir? In der oberen Region, südlich oder nördlich des Bauchnabels?
Norden ist oben, ne? Nördlich des Bauchnabels. Also in meinem Mumu kommt erstmal gar kein Piercing. Da bin ich raus bei der Nummer, das muss ich auch sagen. Also gibt es sonst noch ein anderes Piercing nördlich, südlich des Bauchnabels?
Ich weiß nicht, wie es an der Rosette aussieht, aber ich glaube
Safe. Ich will nicht wissen, wo es überall Piercings gibt auf der Welt.
Meinst du? Ach du heiliger Simba.
Es gibt safe auch Leute, die sich so die Arschbacken zusammen piercen lassen haben und so. Ich wette, es gibt alles. Wirklich.
Okay, da sind wir.
Denk
also
dran,
nicht.
Wir sind Generation Arabella und da habe ich Dinge gesehen, da wusste ich, es gibt alles auf dieser Welt.
Also ich habe gedacht, dass beim Zungenspalten es irgendwann aufhört. Es war so, weiß nicht.
Na, das, ja, gerade so in dieser Body-Art-Richtung. Ne, ich kann das auch ein bisschen verstehen, wenn das so Hobby ist und irgendwann ist alles gepierst, was man eigentlich piercen lassen kann, dass man dann noch vielleicht so ein bisschen. Das
oh
ist
mein
so
Gott,
die Leute,
das
die keinen Platz mehr auf ihrer Haut haben und sich dann die Augen tätowieren lassen.
Ich ganz kurz, bevor du mir deine konkrete Stelle verrätst, das war mir so unangenehm. Ich war mit dem Hund in einem Blumenladen. Und da war eine Frau, die war sehr, sehr stark gepierst, also bestimmt 40, 50 Piercings im Gesicht und war halt Bodyart-mäßig unterwegs. Der Hund ist gar nicht drauf klargekommen, die hat die so angebellt, das war mir so unangenehm. Ich war so, mein Gott, beruhig dich, halt dein Maul, bitte, ist unangenehm jetzt hier an der Stelle. Ich weiß nicht, es sah halt,
musst du sagen, entschuldigen Sie bitte, weil mein nicht ausgebildeter Metalldetektor.
Und konservativ.
Mein Hund ist ein bisschen konservativ.
Es war mir so unangenehm. Ja, aber ich dachte, vielleicht denkt sie einfach, der bellt jeden an. Das weiß sie ja nicht, dass es nicht tut eigentlich. Na egal. Okay, kommen wir zurück zu dir. An welcher Stelle soll ein Loch rein?
Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, ob es mega witzig wäre, wenn man einen weiblichen Hund hat, den Karen zu nennen. Und immer wenn der bellt, dann ruft man so, Karen, komm.
Uiuiui.
Ja, also es war relativ schwierig, weil ich hatte, also das wissen viele Leute nicht, aber ich hatte in meinem Leben sehr, sehr viele Piercings. Also ich habe sehr viele der typischen Stellen abgedeckt. Außer Augenbrauenpiercing. Ich hatte niemals ein Augenbrauenpiercing. Aber ansonsten hatte ich so ziemlich das meiste. Und ich habe das schon mal gemacht, dass ich mir ein Piercing, was ich schon mal hatte, nochmal nachgestochen habe. Und das hat nicht so funktioniert. Also ich hatte früher ein Septum und das habe ich mir dann nochmal nachstechen lassen. Dann war ich so, nee. Ich weiß, wie das ist, wenn ich mir was nachstechen lasse, was ich schon mal hatte. Das gibt nicht den Kick, den ich brauche.
Okay. Mhm.
Weißt du? Mhm. Das habe ich ja schon jahrelang im Spiegel gesehen damals. Und ich hätte jetzt gerne ein Eskimo-Piercing. Weißt du, was das ist?
Nein, weiß ich nicht.
Ich musste auch, ja, ich wusste es auch nicht. Ich habe es gegoogelt, damit ich es anfragen kann. Und zwar ist das ein Piercing, das geht also du musst dir vorstellen, das ist ein Piercing wie so ein Bauchnabel-Piercing mit zwei Kugeln, auf der einen Seite eins und auf der anderen Seite. Und die eine Kugel ist unter der Unterlippe und die andere ist aber auf der Unterlippe.
Ja, ich will gerade ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, das Wort Eskimo sagt man nicht mehr.
Oh, Entschuldigung, Leute. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht, ja. Aber das ist, es gibt bestimmt auch ein anderes Wort dafür. Ich habe das nur letztens schnell, um irgendwie einer Piercerin Bescheid zu sagen.
Off Mike, ich wusste nicht, was ich sagen wollte. Wir können das auch rauscutten.
Nein, ich finde das total in Ordnung.
Okay, gut.
Ich darf doch Fehler machen.
Ja, klar. Ich wollte nicht belehrend klingen oder so, aber ich war so,
Nein, überhaupt gar nicht. Nein, das finde ich gut so. Dann nennen wir es einfach das Unterlippenpiercing mittig, was aus der Mitte der Blippe rauskommt.
Ich finde es schön.
Ein anderes Wort dafür finden. Ich finde das nämlich auch schön. Weil die Frau, die mir die Wimpern macht, hat das und meine Freundin und auch Tätowiererin hat das Piercing auch. Und letztens habe ich noch eine Frau damit gesehen und dachte so, das ist wirklich ein underrated Piercing irgendwie. Ich sehe es jetzt öfter in letzter Zeit, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt so oft gesehen habe im Leben.
Hatte das diese Carina, die bei Ex on the Beach damals war?
Die hatte das auch, stimmt, ja.
Ja, da habe ich das zum ersten Mal wieder so aktiv gesehen im Fernsehen oder so.
Ja, genau. Mhm. Und ja, ich möchte das jetzt haben, aber wie du ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier davon schon geredet habe, ich hatte ja die letzte Woche hatte ich einen entzündeten Zahn, beziehungsweise eigentlich entzündetes Zahnfleisch und jetzt muss mir dieser scheiß Zahn rausgenommen werden. Ich rufe die ganze Zeit nicht bei Praxen an, weil ich keinen Bock drauf habe und es mich auch sauer macht, weil mir ist gerade langweilig und was ich gerade überhaupt nicht ab kann oder gebrauchen kann, auch noch eine Zahn-OP, mit der ich noch mehr zu Hause bleibe. Nee, aber das ist nicht die Action, die ich will. Das ist, ich lieg im Bett und muss Serien gucken, weil ich eine Wunde im Mund habe.
Ich verstehe, wie du meinst.
Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Und dass all meine Mundvorhaben, was Piercings und so angeht, das wird jetzt alles, ist schwierig.
Das ist ein großer Konflikt, das verstehe ich. Ich wollte mich jetzt auch nochmal unbedingt tätowieren lassen, dachte, macht keinen Sinn vorm Sommerurlaub. Macht keinen Sinn, Samira, reiß dich zusammen.
Nee.
Wenn du dann die Sonne da drauf brutzeln lässt. Aber es war schon so, nee, wenn man dann kurz diesen impulsiven Gedanken hat, dann will man das direkt umsetzen.
Ja,
besonders schwierig. Wenn man gerade so irgendwie Sachen braucht.
Ja.
Oh, ja.
Misere ist so, tragische Misere.
Ist eine Misere.
Aber ja, was sind diese Portaltage?
Du wirst mich jetzt hoffentlich durch diesen Podcast tragen.
Ja, wir werden es sehen auf jeden Fall. Ich habe heute auf jeden Fall eine Beichte mitgebracht. Ist lange her. Es ist eine Art Beichte, die wir so noch nicht hatten. Ja, weiß ich nicht. Willst du die jetzt haben oder willst du erst Fun- und Abfaktor machen? Wie ist so die Lage bei dir?
Nein. Ich will jetzt die Beichte. Heute ist alles upside down.
Okay, dann kommt jetzt.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vergib mir, Mutter, denn ich war ehrenlos.
Hier steht, als kleines Vorwort, diese Beichte wird ethisch und rechtlich etwas kontrovers, aber vielleicht mal etwas anderes als Pipi-Kaka-Themen. Und da es ja sowieso anonym ist, habe ich mal den Mut, euch Folgendes zu erzählen. Ich bin Krankenschwester und hatte mal mit einer Kollegin zu zweit einen stressigen Spätdienst. Das ist in unserem Fachbereich eine sehr schlechte Besetzung. Normalerweise sind wir 3 bis 4 Fachkräfte plus eine Hilfskraft. In unserem Bereich lag eine Patientin weit über 90, die sehr, sehr krank war, eine schlechte Prognose hatte und einen sehr schlechten Allgemeinzustand. Wir hatten sie als Präfinal, also kurz vorm Sterbeprozess, beschrieben. Ihre Angehörigen forderten für sie allerdings noch Maximaltherapie. Also es sollte noch alles gemacht werden, um sie am Leben zu erhalten. Als wir zur Kaffeezeit bei ihrer Nachbarspatientin zu Gange waren, fiel uns auf, dass ihre Zahnprothese schief aus dem Mund hing. Bei näherem Betrachten sahen wir, dass sie gerade verstorben war. Wir versorgten die Nachbarspatientin zu Ende und mussten dann einmal erst im Patientenbad durchatmen und klären, was zu tun ist. Rein ethisch und moralisch hatten wir beide keinen Drang, diese schwerkranke, hochbegabte Frau zu reanimieren. Und wenn das auch wenn das gegen den Willen ihrer Kinder war. Wir entschieden uns, so zu tun, als wäre nichts und haben den Raum erstmal verlassen. Als die Angehörigen der Verstorbenen kurz darauf zu Besuch kamen, sind sie glücklicherweise direkt mit dem Oberarzt in das Patientenzimmer gegangen. Vermutlich wollten sie nur ein Arztgespräch oder so. Jedenfalls kam der Arzt kurz danach auf dem Gang entgegen und verkündete, dass die Patientin verstorben sei. Er aber den Angehörigen gesagt habe, sie jetzt noch zu reanimieren, sei mit ihrem vorangegangenen Zustand zwecklos. Wir haben gespielt, überrascht reagiert und waren erleichtert, dass der Arzt unsere Meinung geteilt hat. Eigentlich hätten wir sie retten müssen. Allerdings hat sich in uns alles dagegen gesträubt und wir fanden die Einstellung der Angehörigen unvernünftig. Im Nachhinein stehe ich immer noch hinter unserer Entscheidung, rechtlich nicht in Ordnung, aber dafür ethisch und moralisch.
Okay, also es ist so, sie haben gesehen, dass diese Patientin verstorben ist, eventuell frisch verstorben, weiß man ja auch nicht, wenn man nur zu zweit unterbesetzt auf so einer Station ist, weiß man ja auch nicht, ist es jetzt gerade vor, oder? Oder sind die reingekommen und da war sie noch am Leben? Das wäre jetzt halt so ein bisschen die Frage, oder haben sie, weißt du, wie ich das meine?
Ja, es ist, ich glaube, da muss man viel Erfahrung haben, um das richtig einschätzen können, ist das jetzt schon eine halbe Stunde her oder nicht, aber ich glaube so.
Ja, aber das genau meine ich, weil es kann ja zum Beispiel sein, sie kommen rein, sehen, beide Patientinnen sind wach, kümmern sich um eine, gucken dann zu der anderen und sehen so, oh, die ist gerade verstorben.
Nee, so habe ich das nicht verstanden. Ich habe das so verstanden, so, dass sie dann gesehen haben, die schläft nicht, das ist, da hat sich der Mund irgendwie verändert oder so, da muss man.
Okay, das heißt, du weißt nicht mal, ist das gerade vor einer Minute passiert oder ist das vor 10 Minuten passiert oder so, wo das ja schon gar keinen Sinn mehr machen würde.
Genau, aber ich glaube, dass so rein rechtlich gesehen hätten sie reanimieren müssen. Aber ja, ja, wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht hätte man auch einen Arzt noch zu Rate ziehen müssen, aber wahrscheinlich ist das erste die Reanimation, ne, die man dann hätte machen müssen.
Mhm.
Aber wenn du dann halt, ich weiß es nicht. Also ich habe das jetzt einfach.
Ich habe noch eine weitere.
Ja.
Du hast geschrieben oder du hast vorgelesen. Wir haben es irgendwie nicht richtig gefunden, diese kranke. Und du hast hochbegabte Frau gesagt. Steht da wirklich?
Nee, habe ich hochbegabt vorgelesen.
Ich habe es jedenfalls verstanden. Was steht da eigentlich?
Hochbetagte.
Ach, hochbetagt. Okay, gut, das Wort kenne ich einfach nicht. Deswegen habe ich hochbegabt
nicht
verstanden. Was heißt hochbetagt?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich heißt es insgesamt einfach nur, die Frau ist alt und krank. Insgesamt, ne? Alles. Ich find's null schlimm. Ich find's aber, also ich sag jetzt einfach mein Gefühl. Ich weiß, dass das rechtlich anders aussieht, aber aus meinem Gefühl ist es null schlimm, weil sie 90 ist. Und wenn sie, also weiß natürlich jetzt nicht, wie krank sie ist, ne, wenn das jetzt irgendwie eine 90-Jährige, sagen wir jetzt mal, ich habe eine Oma, die ist 90 Jahre, aber die ist top, top fit. Also so top fit, dass sie jeden Tag im Garten ist. Gibt's ja, ne?
Dann ist das was anderes.
Meine Mutter ist mit so einer Frau sein. Und die kommt dann ins Krankenhaus, dann würde ich sagen, egal was passiert, diese Frau muss reanimiert werden, weil, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Oma denke, die letztes oder vorletztes Jahr, ich habe kein Zeitgefühl, verstorben ist, mit, ich glaube, 97 Jahren ist meine Oma verstorben und die ist seit einem Jahr bettlägerig gewesen. Die lag einfach wirklich im Sterben. Und solche Leute zu reanimieren, empfinde ich als Menschenquälerei. Das ist für mich wie Tiere, wie man Tierquälerei jetzt benutzt, ne? Ich finde, da sollte es ein Wort für Menschen für geben, ist das für mich Menschenquälerei.
Für mich ist es auch so, weil ich glaube halt, dass Fachkräfte einfach auch die wissen auch, die haben ja mega krasse Erfahrungswerte und wenn die dann halt sehen so, hey, die ist wirklich kurz vorm Sterben, die ist präfinal, wie sie es beschrieben haben, habe ich nochmal recherchiert, der Sterbeprozess wird eigentlich in 4 Teile geteilt und wenn du halt wirklich sagen kannst, okay, das sind jetzt wirklich die letzten Tage, die da noch bevorstehen, es können auch noch Wochen sein, na klar, aber Ich verstehe auch den Gedanken der Kinder, die immer sagen, nein, wir wollen, dass unsere Großmutter oder Mutter am Leben bleibt, komme, was wolle. Aber an Punkt X geht's dann ja nicht mehr. Und ich denke, dass das Know-how ja. der Krankenschwestern in dem Fall plus natürlich auch die des Arztes, der das ja auch nochmal bestärkt hat, dass das ja dann eigentlich eine vernünftige Lösung, also vernünftig war dann an der Stelle.
Ja, ja. Also ich muss sagen, mein Vertrauen ist da gar nicht so groß. Also ich würde auch immer rechtlich auf Nummer sicher gehen, wenn ich irgendwas will, weil ich mir immer denke, Menschen, die den ganzen Tag so sehr mit Leben und Tod konfrontiert sind, wie Menschen im Krankenhaus, ich glaube, dass die teilweise ein bisschen schneller mal eine Entscheidung treffen als vielleicht ich. Weil du verstehst, was ich meine. Mhm. Aber da rede ich jetzt gerade nicht von unserer Zuhörerin, weil sie hat uns ja diese Beichte wirklich geschrieben, weil das für sie ja ein Sonderfall ist und sie da wirklich so moralisch, ethisch so drüber nachdenkt. Das ist wirklich, man merkt, dass sie sehr viel Verantwortung, für, also weißt du, dass sie die Verantwortung in ihrem Job wahrnimmt. Das merkt man an ihrer Nachricht einfach, ne?
Voll.
Aber ich weiß halt auch nicht, ob immer jeder so ist, der im Krankenhaus arbeitet. Auch bei Ärzten und sowas. Ärztinnen. I don't know. Aber ich bräuchte jetzt eigentlich noch mehr Informationen. Mein erstes Gefühl ist jetzt so von wegen alles richtig gemacht. In meinem, also, das ist meine Moral. Ne?
Ja,
das kann auch
für mich jemand, ist es so, dass diese Person halt sich nicht mehr quält. Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe damals im Pflegeheim für meine Masterarbeit in einem Pflegeheim hospitiert. Und ich bin das erste Mal damit in Berührung gekommen, wie jemand quasi gestorben ist und auch kurz vorm Sterben war. Und diese Person war, die sind so ganz dünn und die sind sehr alt, der war schon sehr alt und die haben nur noch Musik angemacht, ihm so den Mund gereinigt und das war nur noch, du hast richtig gemerkt, das sind die letzten Minuten gewesen.
Mhm, ja.
Und du hast einfach nur gedacht, ach Mensch, also die haben schon das Fenster aufgemacht, weil man sagt ja, man soll das Fenster offen lassen, wenn die Seele den Raum, damit die Seele den Raum verlassen kann. Und du hast es einfach gemerkt. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle und du merkst dann so, die Person hat in Ruhe, keine Ahnung, das ist jetzt viel verlassen, dass diesen Ist-Zustand, dann ist es irgendwie so absurd, dann zwanghaft, obwohl du weißt, es ist wirklich dann wieder nur ein paar Tage, vielleicht länger, das nochmal krampfhaft zu erhalten.
Ja, das ist halt das Ding.
Das ist halt so das, was ich so schwierig finde. Und irgendwie kann ich halt Angehörige verstehen, die halt total um die bangen, aber manchmal ist dieses Loslassen halt auch so ein...
Das finde ich voll wichtig, weil man darf sein eigenes Wohl nicht über das von jemand anderem stellen. Und ganz besonders junge Menschen, die oft nicht loslassen wollen, vergessen, dass Menschen im hohen Alter sich oft anders fühlen. Also ich habe schon so viele Interviews und auch in Filmen, ne, ist auch jetzt nicht repräsentativ, aber was ich so mitbekomme ist, dass Menschen, die älter werden, also wirklich Menschen, die jenseits von irgendwas sind und halt wirklich auch schon über den Tod nachdenken, ganz oft auch überhaupt gar keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil sich auch so die hormonelle Lage im Körper verändert und man da viel entspannter ist. Und da, wenn dann aber irgendwie so eine 28-jährige Enkelin irgendwie die ganze Zeit sagt, nein, Reanimation, diese 95-jährige Frau soll wieder leben, weil es meine Oma, ist das natürlich, weißt du?
Voll.
Das sind dann so Angst, die irgendwie auf so Frieden klatscht. Aber ich muss dazu sagen, aufgrund der Aussage, ich vertraue jetzt einfach mal auf unsere Zuhörerin, die gesagt hat, dass sie die Ansichten der Familie bedenklich findet, weswegen ich jetzt mal davon ausgehe, dass es wirklich eine Familie, die nicht loslassen konnte und in ihrem eigenen Interesse und nicht im Interesse des Friedens dieser Großmutter gehandelt hat. Aber um wirklich, wirklich eine fundierte Meinung bilden zu können, brauchen wir eigentlich noch mehr Informationen? Was möchte die 90-jährige Frau selber?
Mhm.
Wie krank war sie? Welche Krankheiten? Wie hätte ihr Leben außerhalb des Krankenhauses danach ausgesehen? Wäre sie fit gewesen oder wäre sie bettlägerig? Also ich finde, es sind ganz, ganz viele Informationen, die einfach dazu beitragen, zu beurteilen, wie man das selber moralisch und ethisch einordnet.
Total, finde ich auch. Und ich finde es, also alleine wäre das auch nochmal eine andere Sache gewesen. Ich finde es gut, dass die sich da ausgetauscht haben und gesprochen haben. Naja, und dann war ja auch kurz danach, kam der Arzt dazu. Gut, das war vielleicht ein Zufall, der das Ganze jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen beschwichtigt. Aber man kann es so und so sehen, ne? Irgendwie habe ich trotzdem gutes Vertrauen, weil ich weiß nicht, ich habe ja immer viel Zeit auch bei meiner Mama im Pflegeheim verbracht und ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen, die mit denen ich zum Glück zu tun hatte, die da einen hohen moralischen Wert haben oder eine hohe Moral haben und die da auch vertreten und auch im Sinne der Patientinnen und aber auch der Angehörigen. Also das glaube ich jetzt nicht, dass sie da einfach so egoistisch handeln und sagen, oh nee, ich mache jetzt mal Kaffeepause, sondern weißt du, wie ich meine? Das ist
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wollte ich eben damit auch überhaupt gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass...
Habe ich auch nicht so verstanden. Null.
Ja, okay.
Null.
Okay,
also überhaupt nicht.
Das war eine interessante Beichte. Das war mal was ganz anderes.
Das war was ganz anderes.
Aber
auch ein bisschen macht komisch. Einen noch mal so ein bisschen Gänsehaut.
Aber sensibilisiert einen auch. Hat mich auch noch mal daran erinnert, was für Verantwortung manche Menschen in ihrem Alltag tragen.
Richtig.
Meine Verantwortung ist, wie ist die Caption von meinem Instagram-Post heute? Und andere Leute entscheiden, soll dieser Mensch weiterleben oder sterben. Das ist einfach krass.
Richtig. Falls ihr auch noch eine Beichte habt und die gerne mit uns teilen wollt, könnt ihr uns jederzeit schreiben an jackundsampodcast@gmail.com oder aber auch bei Instagram an unseren Jack und Sam-Account. Da wird das dann, wird gefiltert und geguckt und dann packen wir die hier in unsere Liste rein und je nach Bedarf kommt da mal eine rein. Ich habe hier noch einige vorliegen, das kann ich sagen, aber das ist eine, die ist so aus der Reihe getanzt und dann habe ich gedacht, die nehme ich mal mit in den Podcast rein.
Ja, fand ich gut. Also gerne mehr sowas, Leute. Egal in welche Richtung es geht, erzählt uns, was euch auf der Seele liegt.
Yes.
Oder was witzig war. Ja, Sam, wie ist deine Mut? Hast du einen Abfaktor oder Funfaktor mitgebracht oder möchtest du ein paar Zettel ziehen? Du hast die freie Auswahl. Heute läuft nichts wie immer. Es ist upside down.
Ach, ich würde, glaube ich, jetzt einfach direkt ein paar Zettel ziehen, oder? Wie sieht's bei dir aus?
Ja.
Auf was wäre dein Vergangenheits-Ich stolz?
Oh, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Stolz. Das kann ich doch nicht empfinden.
Das üben wir jetzt. Das müssen wir jetzt üben. Die Portale müssen sich schließen, damit du Stolz empfinden kannst.
Ich habe einfach keine Gefühle. Ich bin ein emotionaler Mensch, aber ich bin kein gefühlsbetonter Mensch. Das bedeutet, bei mir ist es so, entweder mir geht's geil oder mir geht's scheiße. Aber diese ganzen Unterteilungen,
okay. Was ist mit zufrieden?
Die fallen mir schwer.
Zufriedenheit. Empfindest du Zufriedenheit?
Welches Vergangenheits-Ich? Wie alt? So 25 oder so 12?
Boah, gute Frage. Lass mal sagen 20. Oder Schulende.
Also da mein ganzes Leben sich eigentlich nur darum gedreht hat, dass ich richtig, richtig Bock hatte, irgendwas Cooles selber zu machen. Also ich wollte ja schon immer Popstar werden, ne? Aber nicht so, weil ich jetzt berühmt sein wollte, sondern ich wollte irgendwas selber machen. Weißt du, egal ob es jetzt Gedichte schreiben ist oder Videos im Internet oder Musik, ich wollte irgendwas selber machen, womit ich dann Geld verdiene. Und ich glaube, wenn jetzt so mein 20-jähriges Ich so gewusst hätte, ey, mit Mitte 30 bist du selbstständig und voll frei und kannst dir theoretisch jeden Tag neu überlegen, ob du jetzt Sängerin werden willst oder nicht und du machst so coole Internetvideos wie in den 90er Jahren, wie Clarissa das früher irgendwie auf eine Art an ihrem Computer gemacht hat, dann hätte ich das schon cool gefunden.
Aber du hast doch,
ja.
Ja, also ist das schon ein bisschen Stolz dann auch oder zumindest Zufriedenheit?
Ja, ich weiß nicht, Stolz. Ich weiß nicht, ich kann dieses Gefühl nicht greifen. Also bei niemandem. Ich bin dann so, oh, ich freue mich für die Leute. Das ist cool, dass sie das geschafft haben. Aber so Stolz verbinde ich immer so mit Kindern. Ich bin stolz, dass jemand was Banales geschafft hat.
Okay, gehen wir weiter. Du schaffst es, im Fitnessstudio plötzlich mehr Squats zu machen als ursprünglich oder du schaffst es, schneller zu laufen als noch in der Woche davor. Was empfindest du dann?
Ja, schon Zufriedenheit und so Selbstsicherheit. Ja, doch, okay, ich glaube, das Gefühl nennt man Stolz. Ich habe dieses Wort einfach nur mein ganzes Leben lang nicht benutzt, deswegen ich mit diesem Wort nicht so richtig was verbinde. Aber ich fühle mich dann schon gut mit mir.
Ja, ich glaube,
ich bin eine einfache Person.
Nee, ich glaube, es ist, glaube ich, auf den Sport oder leicht darunter zu brechen oder auf Sachen, die man halt messen kann. Ich glaube, messen ist halt das Ding so, hey, ich habe was ein bisschen besser gemacht als das letzte Mal. Ich habe was gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Oder aber auch, es ist mir einfach so zugeflogen. Es ist einfach total toll geworden, gibt's ja auch. Und darauf bin ich jetzt stolz. Aber ich glaube halt, dass es uns einfacher fällt, wenn es im messbaren Bereich ist. Zumindest, um da ein Feeling für zu bekommen. Das denke ich, so stelle ich es mir gerade vor.
Ja, aber bei mir ist es gerade so, Sam, guck mal, es gibt für mich auch nur zwei Modi, ne? Also so, entweder ich bin auch gerade zufrieden oder ich bin unzufrieden. Und wenn ich zufrieden bin, dann bin ich mit allem zufrieden. Und wenn ich eine unzufriedene Phase habe, bin ich mit allem unzufrieden. Mhm. Es gibt wirklich nur An- oder Ausschalter. Und jetzt gerade bin ich ja gerade mit allem unzufrieden. Das heißt, ich sag das jetzt gerade so und denk so, ja, aber ich bin ja gerade gar nicht zufrieden mit meiner Selbstständigkeit. Es fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich mit 20 erkennen würde, also dass mein jüngeres Ich erkennen würde, dass ich jetzt schon wirklich einen Grund habe, zufrieden zu sein. Mhm. Das habe ich gerade logisch gemacht, weißt du? Mhm. Aber
ich finde, Logik ist wahnsinnig wichtig in diesem Prozess. Das ist ja auch so ein bisschen wie, ich hatte gestern einen schlechten Tag. Und dann haben mein Freund und ich uns gestern Abend wieder erzählt, was war gut an dem Tag. Ich habe 4 Sachen gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden. Und ich war so, okay, der Tag ist gar nicht so scheiße gewesen. Ich hatte ja 4 geile Sachen an dem Tag. Und ich habe es aber selber nicht so richtig gecheckt, weil es von diesem Gefühl überschattet wurde. Und ich glaube, es ist ja eigentlich auch wieder eine Messbarkeit gewesen. Dadurch, dass ich gesagt habe, oh krass, 4 Sachen sind doch echt cool gewesen. Also war es ja gar nicht so ein beschissener Tag. Deswegen, ich glaube, wenn man das vielleicht mal so ein bisschen selektiert und so guckt, hey, okay, wo genau drückt der Schuh? Ist der ganze Schuh eigentlich im Eimer oder ist der Schnürsenkel eigentlich nur zu fest gebunden?
Ja, da sagst du was Wahres, Sam. Etwas, woran ich mich selbst auch immer wieder erinnern muss, es ist die Kack-Spiritualität, Dankbarkeit. Dieses sich überlegen, was ist geil. Man, es ist doch alles von Scheiß innen heraus, weißt du? Mhm. Weil das merke ich ja auch jetzt gerade wieder. Irgendwie, was hat letztens Marinova hat letztens gesagt, immer wenn es ihr nicht mehr so gut geht, das merkt sie daran, wenn sie anfängt, viel zu kaufen. Und in der Phase bin ich gerade, in der Viel-Kaufen-Phase. Mhm. Und das ist der Moment, wo man, du kannst das nicht von außen holen, was dir gerade fehlt, ne? Und das, was du machst, ist richtig. Sich hinsetzen und fragen, was war heute gut? Wofür bin ich dankbar? Weil es muss nur ein inneres Klick geben und schon ist alles wieder gut. Das ist ja so krass einfach.
Ja, wobei ich muss sagen, dass es fällt mir jetzt gerade erst auf, so in der Zeit, wir sagen uns das ja abends immer, aber eigentlich müsste ich es aufschreiben, weil das ist eine Art Tagebuch. Und wenn ich nur 4 Stichpunkte pro Abend aufschreiben würde, aber irgendwie steigert es, ja, das hört sich jetzt alles so blöd an, aber es steigert irgendwie, es schärft die Sinne. Was ist dann doch ganz okay? Ja. Weißt du, was ist doch gut gelaufen?
Ja, und es gibt dir einfach ein Gefühl von, das Glas wird halb voll, ein Gefühl von Fülle. Einfach, ne? Weil ich weiß noch, ich habe damals mal, also das ist wirklich Jahre her, Leute, ne? Ich bin wirklich auch gar nicht gut in diesem routinierten, was Gutes für sich selber machen Zeug. Aber ich habe vor Jahren mal im Urlaub jeden Tag Dankbarkeitstagebuch geschrieben. Das hat innerhalb von 2 Wochen so einen Unterschied in meinem Leben gemacht, weil ich habe mich richtig in dieses Gefühl reingesteigert. Ich war dann so, ich bin so dankbar für meinen Freund, wer kann das schon sagen? Das so habe ich mich da reingesteigert, obwohl ich vielleicht 10 Minuten vorher genervt von dem war. Und auf einmal denkst du wieder, oh Gott, ich bin gesegnet mit Glück.
Ja,
wegen Dingen, die du aufschreibst.
Das was. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie macht das was mit einem. Ich glaube schon, also ich
es ist das Higher Self. So. Keine
das
Ahnung.
Ist natürlich jetzt nicht mit Stolz zu vergleichen. Das ist natürlich was anderes. Aber manchmal hat man auch dieses Gefühl von Stolz, wenn du abends du hast, keine Ahnung, dir morgens eine Liste geschrieben, was erledigt werden muss, dann hast du abends das Gefühl, boah, geil, ich habe eigentlich alles geschafft. Und ich werde dazwischen noch einen Kaffee trinken mit einer Freundin.
Ja, und Stolz und Einsamkeit, Stolz, wow, das war ein freudscher Versprecher. Stolz und Dankbarkeit haben eine Sache gemeinsam, sie sind auf der Plusseite.
Stimmt.
Weißt du? So, wenn du auf der Minusseite bist, musst du Sachen machen, die auf der Plusseite sind einfach. Und Stolz und Dankbarkeit einfach geil. Aber ja, hast du eigentlich schon gesagt, was es bei dir ist? Worauf wärst du stolz? Also dein 20-jähriges Ich, worauf wär das stolz?
Boah, ich hatte auch immer maximale Probleme damit und ich finde es super cringe, wenn jemand mir sagt, ich bin stolz auf dich. Ach, da kann ich gar nicht mit umgehen. Da denke ich immer so, nee.
Wirklich?
Ja, das finde ich ganz komisch. Das finde ich weird irgendwie. Ich finde das ganz süß. Ich sag das selber. Ich habe das neulich zu einer Freundin gesagt.
Ich finde, es klingt kindlich.
Ja, ich weiß.
Es klingt so, wie ich erziehe mich gerade selber nach. Ich bin auf einer Therapiereise. Ich bin gerade stolz auf mich selber. Weil ich, wie gesagt, das mit Kindern in Verbindung bringe. Man ist stolz auf jemanden, der was macht, was er noch, wo er ein Defizit hat.
Aber ich finde...
Oh mein Gott, ich bin ein Minusmensch.
Aber man sollte ja, mit Stolz genauso rausgehen wie mit Komplimenten. Eigentlich sollte man das machen. Ich weiß, dass ich neulich zu einer Freundin gesagt habe, ich bin stolz auf dich, weil sie diesem Typen nicht geschrieben hat und sie dieses krasse Bedürfnis hatte. Ich dachte, wenn du dem jetzt stolz, dann kriegst du eine Kopfnuss von mir. Ich so, hey, ich bin richtig stolz auf dich, dass du dem nicht geschrieben hast. Ich habe so heftig gemeint. Und ich hoffe, das kam auch gut an und nicht so wie dieses, oh. Aber ich war richtig stolz auf sie, ohne Scheiß.
Ja, irgendwer hat mal zu mir, es war Mirella, mit der hatte ich mein Gespräch über das Thema Stolz und dann hat sie gesagt, sie hat irgendwie gelesen, dass wenn man halt zu jemandem sagt, ich bin stolz auf dich, dass man sich halt über die Person stellt. Weißt du?
Ja,
wie so ein Erziehungsberechtigter. Und dass man deswegen, also das ist jetzt nicht etwas, das ist jetzt nicht meine Meinung, Leute, das ist nur etwas, was jemand gelesen hat, mit dem ich gesprochen habe, ja? Das ist nicht so, dass ich das so sehe. Dass man dann sagen soll, oh, da kannst du stolz auf dich sein. Aber ich finde, das ist auch nichts anderes. Also ob ich jetzt zu jemandem sage, ich bin stolz auf dich oder da kannst du stolz auf dich sein, ist beides ein bisschen Erziehung, oder?
Nee, ich finde, ich merke schon den Unterschied. Da kannst du stolz auf dich sein.
Oh, irgendwie ja, wobei möchte ich das sagen, nicht, wenn dass du jetzt das negativ ist. Ich möchte das nicht. Dagegen weigere ich mich also, gerade. Wenn du zu mir sagst, ich bin stolz, dass du das nicht gemacht hast, dann würde ich mich sogar nicht schlecht fühlen, ist mir gerade bewusst geworden, weil ich finde es überhaupt gar nicht schlimm. Also, verstehst du? Also, wie sage ich das jetzt? Wenn jemand sagt, ich bin stolz auf dich, dass du etwas nicht gemacht hast zum Beispiel, dann sagt er damit, ich hab das so gesehen, dass das besser für dich ist, wenn du das nicht machst. So. Und ich habe gar nicht den Anspruch, dass jemand nicht mal von oben sagt, ich bin stolz auf dich. Also ich finde es doch etwas Schönes.
Finde ich nämlich auch.
Weißt du, wie ich das meine?
Das denke ich nämlich
also
auch.
Also es muss ja nicht, das ist Gutes nicht auf Augenhöhe sein auch manchmal. Außer
voll.
Das sagt eine Person zu mir, die ich scheiße finde. Dann würde ich denken, halt dein Maul. Aber wenn ich die Person liebe und die mich liebt, dann ist das so, ja.
Also wenn du jetzt, sage ich mal, dein Kreativprozess, der gerade noch in der, keine Ahnung, der gerade noch stockt. Aber wenn du jetzt weiter durchziehst und du hast in 4 Wochen, sagst du, ey Sam, ich habe da das und das gemacht, wollen wir mal gucken oder so. Nur so, ist jetzt ein fiktives Beispiel. Und dann gucke ich das an und ich so, boah, krass, ich bin voll stolz auf dich, dass du die Zähne zusammengebissen hast. Okay, Zähne zusammenbeißen, das wollte ich jetzt ausklammern, das ist nicht gut. Einfach aushalten ist nicht gut, aber dass du den kreativen Prozess weiterhin am Leben gelassen hast lassen und ich bin stolz auf dich. Das Ergebnis ist mega geil.
Ja.
Ist nicht schlimm,
ja,
oder?
Doch. Nee, ist nicht schlimm. Ich glaube, kommt immer ganz drauf an, ob ich das dann annehme, ob das auch etwas ist, wo ich auch stolz auf mich bin oder wo ich so denke, das war wohl eine Selbstverständlichkeit, dass
das
ich das gemacht habe. Was ich
das ist
leider
selber.
In 99% der Fälle, aber sagen wir jetzt mal, ich habe übelst krass Höhenangst. Ja, wir sind in Paris. Ich will auf die oberste Spitze vom Eiffelturm, wo ich mich letztes Mal schon nicht drauf getraut habe. Und dann mache ich das und überwinde mich. Ich komme runter und du sagst zu mir, boah, krass, ich bin richtig stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Dann würde ich denken, ja, ich auch. Weil das
okay.
So eine Überwindung war.
Okay, ich verstehe.
Weißt du? Aber wenn es um Arbeit oder Kreativität oder solche Sachen geht oder so, weiß ich auch nicht, da bin ich so,
ja, man,
wie so stolz so.
Also ich verstehe das, es ist bei mir auch so und das war ja auch bei der Tour so ein bisschen, dass Leute gesagt haben, boah, ihr könnt so stolz auf euch sein, das ist so gelungen gewesen, es sind so viele Menschen gekommen und wir dachten so, ja. Aber
geht.
Berlin war nicht sofort ausverkauft, erstens und zweitens.
Aber wir beide, Sam.
Machen andere Leute
was.
Stadien voll. Keine Ahnung.
So, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir beide orientieren uns nach oben. Ja. Das ist nämlich das Ding. Weißt du, wenn, das habe ich früher nämlich nicht so viel gemacht, zum Beispiel, als ich mit YouTube angefangen habe, da gab es zwar auch so zum Beispiel Leute, die mega groß waren, aber die haben mich einfach nur inspiriert, die waren ganz weit von mir weg, weißt du? Und ansonsten hatte ich nur so mit Leuten zu tun, die, keine Ahnung, so wie ich so ihr Ding gemacht haben und niemand war jetzt irgendwie riesig groß berühmt oder so. Alles war irgendwie so, weiß ich nicht. Aber mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass wir total krass in so einer Bubble sind arbeitsmäßig. Wir haben mit Leuten zu tun, die einfach riesige Stadien füllen. Und wir beide, wir vergleichen uns oft nach oben.
Das ist nicht gut. Also, das ist nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Also immer lieber nach unten orientieren. Klingt immer scheiße, weißt du? Ich finde, es ist auch irgendwie so ein bisschen scheiße.
Oder auf Augenhöhe vielleicht.
Ja, auf Augenhöhe. Aber ich, ja genau, aber ja, doch.
Also ich sag mal
so. Im Optimalfall vergleicht man sich nur mit sich selbst. Weißt du? Dass man nur guckt so, hey, bin ich in etwas besser geworden? Oder ist etwas größer? Hab ich etwas zum Wachsen gebracht? Völlig egal, wie schnell andere wachsen oder was andere Leute machen oder was für krasse Dinge andere Leute machen. Das ist eigentlich immer das Coolste, sich mit seinem Vergangenheits-Ich zu vergleichen. Aber ja, mein Gott, ich bin Mensch. Ich schaff das nicht immer.
Es ist auch nicht einfach und ich finde, Stolz ist auch insgesamt ein schwieriges Thema. Gäbe es Stolz unter anderen Bedingungen, wenn wir nicht in dieser Gesellschaft leben würden, in der wir leben? Gab es das Gefühl von Stolz schon vor 5000 Jahren?
Ja, das ist wahrscheinlich,
wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Nicht, das waren sehr schwierige Bedingungen in der Höhle. Und dann sind zwei Leute rausgegangen, haben gesagt, wir jagen uns jetzt Essen für die Bande, die hier chillt. Und dann sind die, keine Ahnung, sind die super schwierig, die Bedingungen. Es ist Regen, Sturm und Eis gleichzeitig. Und dann kommen die aber wieder und haben was gefangen und mitgebracht. Und alle werden satt. Dann haben die bestimmt auch Stolz empfunden. Geil, wir haben es geschafft.
Ja, ich hätte nicht stolz empfunden. Ich wäre so gut, dass es geklappt hat. Fantastisch, lasst uns essen.
Okay,
keine Ahnung. Aber ich bin auch bei der ersten Tour zum Beispiel mega stolz auf mich gewesen, weil ich auf die Bühne gegangen bin. Also ich merke, Stolz kann ich besser empfinden, wenn ich Ängste überwinde.
Mhm.
Aber nicht, weil ich etwas gut mache, sondern dann ist es einfach gut. Also ich mache das dann auch nicht schlecht, sondern es ist einfach so, schön, dass das schön geworden ist. Das freut mich aber.
Ja, vielleicht braucht man auch, ich glaube, man braucht auch ein bisschen Abstand dazu. Also wenn man, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel an meine Studienzeit zurückdenke und denke so, boah, geil, ich habe angefangen zu studieren und habe mir da voll das durch Arbeiten und so voll das geile Life ermöglicht einfach und durch den Studienkredit auch und aber auch durch Arbeiten viel. Und dann habe ich irgendwie im ersten Semester gesagt, so, ich glaube, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich habe jetzt ja viel gearbeitet, ich will jetzt, glaube ich, mal reisen. Und dann habe ich das gemacht und habe mir selber einen Traum erfüllt. Und das fand ich, das hat mich mit Stolz erfüllt. Jetzt im Nachgang, nicht zu dem Zeitpunkt damals, aber jetzt rückblickend, wo ich dachte, ich habe, keine Ahnung, ich habe das so aus so einer inneren Motivation heraus gemacht und jetzt denke ich so, nee, hast du richtig gut gemacht, das kannst du stolz auf dich sein, dass du da einfach durchgezogen hast, dass du einfach das mal ausprobiert hast, weil du hattest niemanden, an dem du dich orientiert hast, das ist einfach so für dich gemacht.
Aber, ja, ich weiß auch nicht, aber aus irgendwie, ich kann mir das fiktiv, ich kann mir das, also ich kann jetzt Lebenssituationen hervorrufen, wo ich das theoretisch zu mir sagen könnte, aber ich habe diese Gefühle nicht. Aber ich will immer nicht, dass das falsch rüberkommt. Es ist nicht so, dass es so ist, ich kann nicht stolz auf mich sein, so, ich kann das nicht anerkennen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich mache irgendwas, keine Ahnung, zum Beispiel meine Produkte, die ich eine Zeit lang verkauft habe, die fand ich richtig geil, Sam. Alles daran fand ich geil. Ich fand die Verpackung geil, ich fand die Website geil, ich fand die Produkte geil. Also da könnte ich jetzt sagen, boah, da bin ich richtig stolz auf mich, dass ich das so schön gemacht habe. Aber ich fühle einfach dieses Gefühl von Stolz nicht, was ich fühle, wenn mein Hund vor die Tür kackt, anstatt in meine Wohnung. Dann bin ich richtig stolz, weil er das nach zwei Tagen schafft.
Ich finde aber auch, dass das Gefühl sehr schwer zu greifen ist. Es ist wirklich eine Mischung aus etwas gut finden und zufrieden sein. Das ist,
ich bin dann so geil. Ich finde es geil. Also ich freue mich darüber, aber ich empfinde nicht dieses Gefühl von Stolz, wie als hätte ich etwas geschafft, was mir schwer gefallen ist oder so.
Mhm.
Irgendwie.
Und bei anderen?
Keine Ahnung. Nö, auch nicht. Also außer wirklich Leute haben Defizit, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Freund hat Probleme damit, ich denke mir jetzt irgendwas aus, Menschen auf der Straße nach der Uhrzeit zu fragen. Und dann überwindet er sich und fragt Menschen auf der Straße nach der Uhrzeit. Dann empfinde ich auch ein Gefühl von Stolz. Aber jetzt nicht, weil der einfach nur Dinge gut macht. Dann denke ich so, ja, mein Freund ist krass, der macht Dinge gut. Aber ich bin da nicht stolz.
Ich finde, es ist auch wirklich ein schwieriges Gefühl.
Stolz verbinde ich wirklich mit so Kindern oder eben die Defizite, also Dinge, denen Menschen Ängste oder wo Menschen Angst haben, sich zu überwinden oder einfach so unsicher sind. Und wenn die es dann trotzdem packen, so dann bin ich stolz. Aber jetzt nicht einfach nur, weil jemand was gut macht. Aber ey, Stolz ist auf der Plusseite, Leute. Geil, wenn ihr das oft empfindet. Also ich muss weiter darüber nachfühlen.
Also wenn ihr uns vielleicht ein paar Beispiele schicken möchtet, dann können wir das gerne nochmal aufgreifen. Sachen, wo ihr Stolz empfunden habt. Ich glaube schon, dass das immer auch mit einer Überwindung zu tun hat und auch vielleicht mit Mut, dass man mutig ist, etwas zu tun oder halt auch sehr stark etwas nicht zu tun.
Genau, Mut. Mut, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. So. Und zum Beispiel meine Produkte, da musste ich nicht mutig für sein. Das habe ich halt gemacht.
Ja.
Und es ist halt gut geworden, was cool ist, weil das irgendwie viele gute Zufälle gegeben hat.
Also ich kenne wenig Leute in meinem Umfeld, muss ich tatsächlich sagen, die, wo ich sage, die sind sehr oft selbst sehr stolz auf sich. Selten höre ich sowas. Ja.
Also bitte Leute, ich hätte gerne mal eure Gedanken dazu. Schickt uns mal bitte Nachrichten an Jack und Sam auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse jackundsampodcast@gmail.com. Ja, also Ich würde wirklich gerne mal Gedanken von außen dazu hören. Ich wette, hier hören auch wieder irgendwelche PsychologInnen zu, die da was Schlaues zu sagen haben. Aber ich möchte noch mal betonen, es fühlt sich bei mir nicht so an, als hätte ich ein Defizit. Aber auf der, also weißt du, so als, so ich, wie auch, sie hat Selbstwertprobleme. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass ich ein sehr leistungsorientierter Mensch bin, ein sehr perfektionistischer Mensch, der auch sehr hohe Ansprüche an Dinge hat. Also vielleicht ist das auch wiederum der Grund.
Das kann auch sehr gut sein. Doch, doch, das glaube ich auch, dass das mitschwingt. Also ich möchte hier auch noch mal ganz kurz betonen, dass ich hier nicht durch die Weltgeschichte laufe und ständig stolz auf mich bin, um Gottes Willen. Ich brauche da 10 Jahre
dazwischen. Nö, das kam auch nicht so rüber. Was ich mir aber für dich wünschen würde, weil es ja offensichtlich ein positives Gefühl ist. Und davon weil wir auf die Plusseite wollen.
Das glaube ich auch. Also man muss auch, es ist glaube ich sehr facettenreich, dieses Stolzgefühl und wie viele Faktoren da mit einspielen. Selbstkritisch sein, Perfektionismus, aber auch Leistungsdruck. Also dass man immer denkt, es geht noch mehr, es geht noch besser, es geht noch schneller, es geht noch und am Ende des Tages bist du in so einem Rad und bist die ganze Zeit nur am Machen und am Machen und am Machen und du atmest gar nicht mehr auf und kannst gar nicht mehr deine Erfolge so richtig genießen, weil du immer denkst, muss ja höher, weiter, schneller und da vielleicht auch dann nochmal die Zufriedenheit schärfen und so, dass man dann auch wieder stolz ist.
Das ist nämlich das Ding. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so, das ist aber sowieso ein Mysterium, womit ich rumlaufe, was ich niemals vergleichen kann, weil man einfach nicht in die Körper von anderen Menschen schlüpfen kann. Ich habe insgesamt sehr wenig Gefühle mir selbst gegenüber. Ich habe Emotionen meinem Alltag gegenüber, den Dingen, die mir passieren, meinen Freunden gegenüber, aber ich selbst denke jetzt nicht so viel über mich nach, weißt du? Also ich bewerte mich nicht, denke jetzt nicht so, boah, das hast du aber scheiße gemacht oder das hast du aber gut gemacht, sondern ich denke mehr über die Dinge nach, die ich mache, aber nicht, verstehst du, wie ich das meine? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pulli designe, gestern wollte ich einen Pulli designen, fand ich alles scheiße, Sam. Und dann bin ich unzufrieden, aber ich denke nicht so, oh, ich kann das nicht, ich bin aber kacke. Ich denke gar nicht über mich nach.
Okay.
Weder im Positiven noch im Negativen.
Okay, und wenn du das mal von Arbeit losgelöst machst, einmal diese Gedanken durchspielen, so wie bist du dann, also weißt du, wie ich meine? Also ohne
Arbeit. In
Bezug auf
was? Hast du ein Beispiel?
Ja, wie du gerade meintest, so da bin ich dann, keine Ahnung, unzufrieden oder zufrieden. Ohne Arbeit des Kontext oder wie deine Gedanken dann sind.
Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde gerade zum Beispiel eigentlich lieber gesünder leben, mehr Sport machen und gewisse Dinge machen. Und dann ärgert mich das, mich nervt das, weil ich da hinkommen will. Aber ich denke nicht, oh, ich bin so scheiße, dass ich das nicht hinkriege. Okay. Und wenn ich es mache, bin ich auch nicht, boah, ich bin so geil, dass ich das mache. Nee, ich denke einfach, ich habe keine Gedanken über mich, habe ich das Gefühl.
Okay.
Ich existiere nicht. Ich bin wie ein Geist, der durch die Gegend schwebt und lebt, aber ich habe jetzt nicht dieses, dass ich bin auch nicht sauer auf, ich bin nie sauer auf mich, war noch nie sauer auf mich.
Das ist gut.
Ja, aber es ist irgendwie, finde ich das weird, weil alle da immer drüber reden und ich möchte wirklich gerne, dass irgendeine Psychologin aus unserer Community mir eine Nachricht schreibt und mir das erklärt. Ob es dafür, ist das Typsache oder ist das, läuft das unterbewusst ab und ich merke das gar nicht. Aber es fühlt sich nicht so an, aber ja. Weiß ich auch nicht.
Bei mir ist es wirklich so, dass ich all diese Gefühle schon wahrnehme, aber das dauert. Also ich kriege das in der Sekunde nicht mit. Das ist dann ein paar Monate später und denkst du, boah, ey, voll toll. Da hast du dich richtig fit gefühlt und es hat dir voll gut getan. Das war voll schön. Da ist mir, dass das so ein gutes Gefühl auslöst, weißt du?
Ja, gut, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. So retrospektiv, dass ich so denke, oh, das war aber eine tolle Zeit. Die hat sich gut angefühlt. Das hätte ich auch gern wieder oder sowas.
Ja, verstehe ich auch.
Ja. Naja, interessant, finde ich interessant. Das sind so Gespräche, die sind so schwierig in Worte zu fassen, finde ich. Weil man halt, ich kann niemals einfach mal kurz so denken wie du oder wie Kevin, um zu gucken, wie denken die so.
Das ich hasse komisch. Das. Wieso das kann macht man mich das wahnsinnig. Nicht? Das macht mich genauso wahnsinnig, oder? Dass ich nicht weiß, wie weit und wo endet das Universum. Ich will es wissen. So, das sind so Sachen, die kann man einfach nicht verstehen.
Es ist schlimm. Das ist schlimm. Mein Freund und ich, wir haben auch so Codewörter zum Beispiel wie, oh, ich habe einen Sonntag. Das ist bei uns ein negatives Gefühl. Und ich frage mich bis heute, haben wir dasselbe Gefühl? Ich weiß es nicht. Vielleicht sagen wir das immer und benennen etwas so, aber wir fühlen uns komplett anders. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß. Das ist genau wie beim Farbensehen. Findest, ist blau bei dir auch blau oder ist blau bei dir pink? Weiß ich nicht.
Stell dir mal vor, du siehst blau wie mein Rot und empfindest das aber als kalt.
Ja, genau, ja, weil es so in unserem Gehirn ist. Ja, aber ich weiß, diese Gedanken hatte ich schon mit 6 oder 7 bei Farben. Ich weiß ganz genau, wie ich gedacht habe. Woher weiß ich das? Der das genauso sieht wie ich, weil vielleicht ist sie heller oder dunkler bei dem. Aber ja, das sind die Mysterien des Lebens, die wir nicht aufdecken können.
Ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Erde nicht zu zerstören, ist das etwas, was wir vielleicht in 300 Jahren hinbekommen.
Ja, es gab auch gerade
technisch
eine Studie, die ist rausgekommen, die besagte, dass Hunde von ihren BesitzerInnen träumen. Und dann dachte ich, wie habt ihr das rausgefunden? Wie? Sagt sie.
Wie? Ja, ich möchte das wissen. Ich möchte das wirklich wissen.
Ja, woher wisst ihr, dass die Familie, dass Alfie von mir träumt? Woher wollt ihr das wissen? Wie habt ihr das rausgekriegt? Ihr könnt ja keine Bilder.
Das möchte ich auch wissen. Ja, wie funktioniert Filter. Das? Kann man die Bilder, stell dir mal vor, du könntest Träume sehen. Ich könnte Träume aufnehmen und dann könnte ich dir die per WhatsApp schicken und sagen, guck mal, was ich noch für eine Scheiße geträumt habe.
Oh mein Gott, das wäre richtig geil. Da würde ich viel lieber zuhören. Oh mein Gott. Also das da
und
würde
dann
ich,
kommt raus.
Ja? Sorry, nee, das wäre wie eine Serie oder so. Da hätte ich Bock drauf. Weil manchmal sind Träume so kurios und wenn du dann eine halbe Stunde zuhörst und denkst, ja, ich habe den Faden verloren, irgendwie ist es voll nervig dabei zuzuhören.
Das wäre ein völlig neues Genre. Denk mal drüber nach, Sam. Dann auf einmal gibt's bei Netflix ein eigenes Genre oder vielleicht eine eigene Plattform, wo du Träume gucken kannst. Abgefahrene Thriller-Träume, kranke Fieberträume, aber auch zum Beispiel, dass jetzt Brad Pitt sagt, okay, Leute, jetzt ist die Doku draußen, ich veröffentliche meine Träume. Das sind die Träume während meiner Trennung. So, das wäre, wir hätten ganz neuen Stuff zu gucken.
Ja, das stimmt. Das wäre ein ganz neuer Unterhaltungsfaktor. Mensch, ja.
Ja.
Jaco, es ist eine wilde Folge gewesen an der Stelle. Irgendwie weird, irgendwie schön, aber ich würde jetzt hier an der Stelle einfach mal einen Cut machen. Was denkst du?
Würde ich auch sagen. Ich muss auch richtig doll pissen. Und es ist zu spät für eine Pinkelpause. Also,
richtig,
liebe Sam, würde ich sagen,
verabschieden
wir uns. Und ihr Süßen, werdet jetzt erstmal auf die 5 Sterne klicken bei Spotify, nachdem ihr diese Folge zu Ende gemacht habt.
Oh, ich weiß nicht, ob das die beste Folge ist.
Das sind eure Hausaufgaben.
Meinst du?
Wie? Egal, nein, trotzdem. Wir haben das Teilnehmerurkunde.
Ja, genau.
Ja,
das heute ist, leider kein
wir sind klein, ihr müsst stolz auf uns sein, dass wir trotz der vielen Hürden, emotionalen Hürden für euch da sind und seid stolz, dass wir diese Folge gemacht haben und gebt uns 5 Sterne dafür. So.
Genau, alles klaro, Pizarro.
Dann würde ich sagen,
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.